Jared Diamond, Arm und Reich, die Schicksale menschlicher Gesellschaften. Warum sind Wohlstand und technischer Fortschritt auf der Erde so ungleichmäßig verteilt? Wie kommt es, dass die Kinder in Deutschland heute mit 3 Jahren anfangen, Englisch und Dressurreiten zu lernen, während ihre Altersgenossen in Bangladesch oder Somalia froh sind, wenn sie etwas zu essen bekommen? Klar, es gab den Kolonialismus und der Westen beutete andere Länder gnadenlos aus. Aber ist das die ganze Erklärung? Leider liegen hier rassistische Ideen oft nahe. Kann es nicht doch sein, dass in Afrika eine solche Armut herrscht, weil es dort an der Arbeitsmoral hapert? Die Antwort in einem Wort: Nein. In Arm und Reich holt Jared Diamond zum Rundumschlag gegen alle rassistischen Denkansätze aus und belegt anhand von zahllosen Statistiken, Fallbeispielen und Rückschlüssen, dass es ganz andere Faktoren sind, die darüber bestimmen, ob eine Gesellschaft heute reich oder arm ist. Dabei handelt es sich um grundlegende und teilweise überraschende Faktoren, die beeinflussen, wie viel technischen Fortschritt und Wohlstand eine Gesellschaft hervorbringt. Welche das sind, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. In Konflikten gewinnt für gewöhnlich die Zivilisation, die technisch fortschrittlicher und zentralisierter ist. Die Geschichte der Menschheit ist von zahlreichen Konflikten bestimmt. Von kleineren Auseinandersetzungen wie der Konkurrenz um bestimmte Ressourcen bis hin zu ausgewachsenen Weltkriegen sind es sehr oft Konflikte, die über das Schicksal einer Gesellschaft entscheiden. Und wer gewinnt dabei? Meistens die Zivilisation, die technisch fortschrittlicher und zentralisierter ist. Warum die Technik dabei eine so große Rolle spielt, ist offensichtlich. Gegen eine Atombombe haben Tausende von mutigen Kriegern mit Pfeil und Bogen keine Chance. Schon eine viel kleinere technologische Überlegenheit kann einen Konflikt entscheiden. Die spanischen Eroberer griffen das Inka-Reich zum Beispiel in hundertfacher Unterzahl an, doch da sie über stählerne Waffen und Rüstungen verfügten, waren sie den Inka-Kriegern mit ihren Steinwaffen und der durchlässigen Bekleidung weit überlegen. Die bessere Bewaffnung der Spanier war nur ein Aspekt ihrer allgemeinen technologischen Überlegenheit. Sie verfügten auch über Schiffe, die den Ozean überqueren konnten, über Navigationstechnologie und die Möglichkeit, detaillierte Berichte ihrer militärischen Erfolge in Übersee nach Hause zu schicken. Die Inkas hatten nichts von alledem und waren daher allgemein im Nachteil, denn das Niveau der technischen Entwicklung bestimmt darüber, wie wettbewerbsfähig eine Gesellschaft ist, sowohl wirtschaftlich als auch hinsichtlich ihrer Chancen in Konflikten. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Grad der Zentralisierung einer Gesellschaft. Sie ist die Grundlage für viele große Veränderungen, die eine Zivilisation voranbringen. Ob es darum geht, eine Armee auszuheben und zu unterhalten, eine Flotte zu finanzieren oder einfach nur die Grenzen des Territoriums zu bewachen, all das funktioniert mit einem kompakten Machtzentrum viel besser. Nur logisch, dass zentralisierte Gesellschaften daher oft als Sieger aus Konflikten mit weniger gut koordinierten Zivilisationen hervorgehen. Blink Nummer 2. Der Anfang des technischen und organisatorischen Fortschritts ist der Übergang von der Nahrungsbeschaffung zur Nahrungsproduktion. Die Menschen waren die längste Zeit ihrer Geschichte Jäger und Sammler. Erst um ca. 8500 vor Christus entwickelte eine Gruppe von Menschen im Mittleren Osten die Technik, Pflanzen, deren Früchte sie sammeln wollten, zu säen und zu pflegen. Mit der Landwirtschaft begann so die bewusste Produktion von Nahrungsmitteln. Dadurch war viel mehr Nahrung verfügbar. In der Wildnis sind durchschnittlich 0,1% der biologischen Masse für Menschen essbar. In landwirtschaftlichen Gebieten, in denen nur für den Menschen nützliche Pflanzen angebaut werden, können wir heute bis zu 90% der produzierten Biomasse konsumieren. Die Landwirtschaft erhöhte also die Produktivität und es entstand ein Überschuss, der die Gesellschaft auf zweierlei Arten veränderte. Einerseits führte er zu einem starken Bevölkerungswachstum. Andererseits ermöglichte er, dass sich einige Menschen auf andere Dinge als auf die Nahrungsbeschaffung konzentrierten. Diese beiden Entwicklungen sind die Vorstufen zu einer zentralisierten Organisation und zu technischem Fortschritt. Diejenigen, die ihren Tag nicht mehr mit der Beschaffung von Nahrung verbringen mussten, hatten Gelegenheit, sich Spezialwissen anzueignen. Sie wurden Politiker, Priester, Soldaten, Handwerker, Philosophen und Erfinder und stellten so sicher, dass sich die Zivilisation und die Technik weiterentwickelten. Außerdem sorgte das Bevölkerungswachstum dafür, dass immer mehr hungrige Mäuler zu füttern waren. Dadurch wuchs wiederum der Druck auf die Landwirtschaft, noch mehr Nahrungsmittel zu produzieren, was dank des technischen Fortschritts auch meistens gelang. So entwickelte sich ein Kreislauf aus größeren Überschüssen und steigenden Bevölkerungszahlen, der dazu geführt hat, dass heute über 7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, eine Zahl, die noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar erschien. Link Nummer 3. Eine größere Bevölkerungsdichte zwingt Gesellschaften dazu, sich zentral zu organisieren. Wir haben gesehen, dass der Nahrungsmittelüberschuss zu einer Zunahme der Bevölkerung führt. Und dieses Mehr an Menschen begünstigt wiederum die Entstehung einer zentralen Organisation. Denn in den kleinen Populationen der traditionellen Jäger- und Sammlergesellschaften kannten sich alle Mitglieder und die meisten von ihnen waren untereinander verwandt. Daher konnten sie Konflikte innerhalb der Gruppe durch persönliche Beziehungen lösen. Diskussionen wurden entschieden, indem alle ihre Meinung sagten und ein Kompromiss gefunden wurde. Auch was den Tausch von Gütern anbelangt, herrschte gegenseitiges Vertrauen. Diese Strategien funktionieren nicht mehr, wenn die Bevölkerung wächst und die Menschen keine direkten persönlichen Beziehungen zu allen anderen Mitgliedern mehr haben. Die Grenze dafür liegt bei ein paar hundert Menschen. Sobald sie erreicht ist, sind persönliche Bindungen nicht mehr stark genug, um offene Konflikte und Gewalt zu vermeiden. Auf diese Herausforderungen reagieren die meisten Gesellschaften mit Zentralisierung. Sie überlassen das Walten dann lieber einem zentralen System wie der Justiz oder der Polizei. Die wichtigen Entscheidungen, die vorher gemeinsam getroffen wurden, legt die Gemeinschaft dann in die Hand eines Königs, einer Regierung oder einer Bürokratie. Auch im Wirtschaftsleben änderte sich einiges, wenn die Größe der Gruppe anwuchs. Da das gegenseitige Vertrauen nicht mehr automatisch gegeben war, wurden Güter häufig zentral gelagert und später dann das Geld eingeführt, das sichere Tauschgeschäfte ermöglichte. Dieses Modell scheint sehr erfolgreich zu sein, schließlich sind heute so gut wie alle Gesellschaften weltweit zentral organisiert. Die zentrale Organisation einer Gesellschaft hat weitere Vorteile. Sie ermöglicht es zum Beispiel, Truppen und Ressourcen im Falle eines Konfliktes besser zu koordinieren. Außerdem haben zentral regierte Völker oft die ideologische Trumpfkarte, weil ihre Soldaten bereit sind, für Land und König zu sterben und nicht nur ihre eigenen Interessen verteidigen. Link Nummer 4. Der technische Fortschritt, der durch die Nahrungsproduktion ausgelöst wurde, beschleunigt sich exponentiell. Sobald mehr Nahrung und Ressourcen hergestellt werden, als eine Gesellschaft unmittelbar verbraucht, beginnen einige Mitglieder dieser Gesellschaft damit, ihre Neugier zu befriedigen und die unterschiedlichsten Bereiche zu erforschen. In der Folge werden Technologien entwickelt, die wiederum die Produktivität verbessern, und so wird der technische Fortschritt zu einem System, das sich selbst zunehmend beschleunigt. Einige Wissenschaftler interpretieren den technischen Fortschritt als eine Antwort auf ganz bestimmte Bedürfnisse. Doch das stimmt nicht. Sobald die Möglichkeit dazu besteht, werden Dinge erfunden, egal ob sie gerade gebraucht werden oder nicht. Das sehen wir heute noch an den zahllosen Produkten, die Unternehmen entwickeln, um dann anschließend ihre Kunden davon zu überzeugen, dass sie diese Produkte unbedingt brauchen. Sobald eine Technologie entsteht, wird sie von verschiedenen Personen aufgegriffen, verbessert und neu kombiniert. Manchmal als Antwort auf eine bestimmte Notwendigkeit, aber nicht immer. Je mehr Technologie vorhanden ist, umso mehr Ressourcen werden eingesetzt, um sie weiterzuentwickeln. Jede Gesellschaft, die damit beginnt, Nahrungsmittel zu produzieren, befindet sich auf dem Weg zu weiterem technischen Fortschritt und hat daher immer einen Vorteil gegenüber Gesellschaften von Jägern und Sammlern. Damit der Fortschritt wirklich durchstartet, fehlt aber noch eine letzte Zutat: der Kontakt zu anderen Gesellschaften. Zivilisationen, die miteinander in Kontakt treten, tauschen durch Handel, Spionage oder Eroberungen ihre technischen Errungenschaften aus. Durch den Kontakt zu anderen Völkern wird es außerdem erforderlich, neue Technologien schnell zur Anwendung zu bringen, um die eigene Konkurrenzfähigkeit zu bewahren. Isolierte Gesellschaften hingegen steigen oft aus dem Rad des Fortschritts aus. Da sie keine Konkurrenz haben, lohnt es sich für sie nicht, Zeit und Aufwand zu investieren. Blink Nummer 5. Tödliche Epidemien, die aus der Tierhaltung entstanden, verstärkten die Dominanz der weiterentwickelten Gesellschaften. Epidemien sind die größten Massenmörder der Geschichte. Bis zum Zweiten Weltkrieg starben tatsächlich mehr Menschen an Krankheiten, die sich im Zuge von Kriegen verbreiteten, als durch die Kriegshandlungen selbst. Pocken und Typhus zerstörten ganze Zivilisationen während der Eroberung der neuen Welt und trugen somit entscheidend dazu bei, dass der Westen seine Herrschaft so weit ausdehnen konnte. Auch hier haben die weiter fortgeschrittenen Zivilisationen einen Vorteil. Sie bringen ihre tödlichen Krankheiten mit in den Kampf, während weniger weit entwickelte Gesellschaften keine solche Waffe zur Verfügung haben. Der Grund dafür ist ganz simpel: die Tierhaltung. Die tödlichsten Krankheiten wie Pocken, Typhus oder in der modernen Zeit auch HIV oder SARS stammen ursprünglich von Tieren. Sobald die Menschen begannen, Tiere zu halten und ganz in ihrer Nähe zu leben, konnten diese Krankheiten vermehrt auf den Menschen überspringen. Viele Krankheiten verbreiteten sich in der gesamten Zivilisation und nur die stärksten Individuen überlebten diese Epidemien. Dadurch entwickelte sich im Laufe der Generationen eine relativ resistente Bevölkerung. Als die europäischen Gesellschaften zur Eroberung der Welt aufbrachen, nahmen sie ihre Krankheiten mit in den Krieg. Die Völker, die sie unterwarfen, hielten oft keine Tiere und hatten daher auch keine Resistenz gegen ihre Keime entwickelt. So wurden viele Ureinwohner Amerikas von einer einfachen Grippe oder Erkältung dahingerafft, weil ihr Immunsystem einfach nicht so viel gewohnt war wie das der Europäer. Außerdem hatten die amerikanischen Ureinwohner selbst keine Abwehrkräfte gegen andere Krankheiten ausgebildet, mit denen sie die Eroberer hätten infizieren können. Daher starben viele von ihnen, bevor es überhaupt zu einer großen Schlacht oder einem Kampf kam. Für die Europäer war es mit ihrer fortschrittlichen Technologie, ihren Waffen und ihren Krankheitserregern ein leichtes, das Land der indigenen Völker einzunehmen und für sich zu beanspruchen. Blink Nummer 6. Die zur Verfügung stehenden Pflanzen bestimmen darüber, wie einfach es für eine Gesellschaft ist, Nahrung zu produzieren. Das Klima, die Flora und die Fauna unterscheiden sich in den verschiedenen Regionen der Welt stark voneinander, ebenso wie der Erfolg der Menschen, eine funktionierende Landwirtschaft zu entwickeln. Tatsächlich führen hier gleich mehrere Zusammenhänge dazu, dass einige Zivilisationen bessere Startvoraussetzungen hatten als andere. Sehen wir uns zuerst einmal an, welche Pflanzen den Menschen für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Landwirtschaft bedeutet, bestimmte Pflanzen auszuwählen und zu kultivieren, um so eine zuverlässige Nahrungsquelle zu erschließen. Welche Pflanzen eine Zivilisation dafür auswählt, hängt natürlich davon ab, welche in ihrer Umgebung anzutreffen sind. Sowohl in den tropischen als auch in den gemäßigten Klimazonen gibt es zahlreiche Pflanzenarten, die sich jedoch in ein paar wichtigen Punkten voneinander unterscheiden. So treten zum Beispiel in den gemäßigten Breiten eher kleinere, einjährige Pflanzen mit essbaren Samen, Blättern oder Früchten auf, während in den Tropen Obstbäume besser wachsen. Es sieht also ganz so aus, als hätten die gemäßigten Klimazonen von Anfang an einfach bessere Karten gehabt, als es um die Entwicklung der Landwirtschaft ging. Denn von den 12 wichtigsten Nahrungsmittelquellen heute ist nur eine ein Obst, und zwar die Banane. Es ist wichtig, dass diese Pflanzen den Menschen alle wichtigen Nährstoffe bieten. Wir brauchen Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralien, um gesund zu bleiben. Die meisten Pflanzenarten enthalten nicht alle diese Elemente auf einmal. Daher muss jede Landwirtschaft mehr als nur eine Sorte anbauen, um eine gesunde Ernährung zu gewährleisten. Je größer die Biodiversität in einem Gebiet, desto wahrscheinlicher ist es, dass genügend Pflanzensorten domestiziert werden können und der Mensch mit allen nötigen Nährstoffen versorgt wird. Große Gebiete mit einer breiten biologischen Diversität und einem milden Klima boten die besten Voraussetzungen, um die Landwirtschaft zu entwickeln. Doch der Zufall wollte es, dass in einigen dieser Gebiete nährstoffreiche Pflanzen wuchsen, die größere Samen, mehr Eiweiße und andere wichtige Stoffe enthielten. In solchen Gebieten entwickelte sich die Landwirtschaft zuerst. Blink Nummer 7. Die Nahrungsmittelproduktion durch Tierhaltung bietet Gesellschaften einige entscheidende Vorteile. Wir Menschen können unseren Bedarf an Kohlenhydraten und Fetten problemlos durch pflanzliche Nahrung abdecken. Nur bei den Proteinen wird es manchmal eng. Dazu greifen wir meistens auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zurück. Die Haltung von Nutztieren ist aber nicht nur gut für eine ausgewogene Ernährung, sondern bietet noch ganz andere Vorteile. Tiere halfen den Menschen zum Beispiel dabei, die Felder umzupflügen und zu düngen. So unterstützten sie wiederum den Prozess des Bevölkerungswachstums und trugen indirekt zum technischen und organisatorischen Fortschritt bei. Tiere wurden aber nicht nur in der Landwirtschaft genutzt. Pferde waren zum Beispiel lange Zeit das wichtigste Transportmittel und gleichzeitig auch das effektivste Kriegsgerät, und zwar bis ins 20. Jahrhundert hinein. Dass die Tierhaltung uns außerdem widerstandsfähig gegen verschiedene Krankheiten gemacht hat, haben wir in diesen Blinks bereits gesehen. Nutztiere bringen jeder Gesellschaft entscheidende Vorteile, doch nicht alle Zivilisationen hatten die Möglichkeit zur Tierhaltung. Denn einerseits gibt es in den verschiedenen Weltregionen eine unterschiedliche Anzahl an großen und potenziell nützlichen Tieren und andererseits sind auch nicht alle Tiere gleich einfach zu domestizieren. Um als Nutztiere zu dienen, müssen Tiere ganz bestimmte Charaktereigenschaften aufweisen. Hast du dich zum Beispiel schon einmal gefragt, warum man in Afrika nicht auf Zebras reitet? Die Erklärung ist ganz einfach. Einige Pferde sind ziemlich boshaft, treten mit den Hufen nach Menschen oder beißen. Zebras tun das alle. Damit hatten die Menschen die Gebiete bewohnten, in denen es Pferde, Esel, Ochsen, Schweine und ähnliche Tiere gab, einen großen und in einigen Fällen wohl entscheidenden zivilisatorischen Startvorteil gegenüber ihren Brüdern und Schwestern in anderen Weltregionen. Blink Nummer 8. Die Nahrungsmittelproduktion und ihre Folgen entwickelten sich in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell. Es gab nur wenige Regionen auf der Welt, in denen sich unabhängig voneinander Landwirtschaft entwickelte. Der Grund dafür ist, dass es dazu einer bestimmten Menge und Mischung von Pflanzen bedarf. Sobald die Nahrungsmittelproduktion aber einmal erfunden war, verbreitete sie sich schnell über die gesamte Welt, allerdings mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die von verschiedenen geografischen Faktoren abhingen. Pflanzen sind von bestimmten Temperaturen und Regenmengen abhängig und können nicht einfach überall angebaut werden. Jeder, der schon einmal versucht hat, in Nordeuropa eine Ananas im Garten zu ziehen, weiß das. Pflanzen, die in den hohen Anden gedeihen, würden auch im mexikanischen Hochland gut wachsen, doch durch die niedrigen Zonen dazwischen kam es erst sehr spät dazu, dass sie überhaupt dort eintrafen. Außerdem sind Pflanzen von Jahreszeiten und Tageslängen abhängig. Je weiter entfernt eine Region vom Äquator ist, desto kürzer sind dort die Tage im Winter. Das ist ein Grund dafür, warum sich Nutz- und andere Pflanzen eher auf einer West-Ost-Achse ausbreiten, als von Norden nach Süden oder umgekehrt. Das wiederum führt dazu, dass sich auf Kontinenten, die eher nordsüdlich ausgerichtet sind, wie etwa Amerika, die Nahrungsmittelproduktion langsamer ausdehnte als zum Beispiel in Europa und Asien. Wir haben auch gesehen, dass die Entwicklung von neuen Technologien mit dem Fortschritt der Nahrungsmittelproduktion einhergeht. Das liegt unter anderem daran, dass die ersten Technologien alle mit der Ernährung zu tun hatten. Das Rad wurde zum Beispiel nicht erfunden, damit wir heute Formel 1 gucken können, sondern um die Feldarbeit zu erleichtern. Auch die Schrift diente ursprünglich dazu, landwirtschaftliche Bücher zu führen. Der Handel mit überschüssigen landwirtschaftlichen Gütern eröffnete ein ganz neues Feld, auf dem wieder andere Technologien entwickelt werden konnten. Blink Nummer 9. Das richtige Maß an geografischer Isolation beschleunigte den technischen Fortschritt in Europa. Extreme Isolation ist für die meisten Gesellschaften nicht besonders förderlich. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Wo es keine Konkurrenz gibt, herrscht auch kein Druck, sich weiterzuentwickeln. Ein Beispiel dafür sind die Ureinwohner Tasmaniens. Sie kamen ursprünglich mit Hochseebooten auf die Insel. Dort ging es ihnen so gut, dass sie die Fähigkeit, solche Boote zu bauen, mit der Zeit verloren. Erst durch die europäischen Entdecker kamen diese Völker wieder in Kontakt mit der Außenwelt. Auf der anderen Seite dieses Kontinuums befindet sich China. Auch dort gab es keine besonders große Konkurrenz, was aber nicht an der Isolation, sondern am engen Zusammenhalt dieses riesigen Landes lag. China wurde kurz nach der Einführung der Nahrungsmittelproduktion zu einem Land vereinigt und seitdem nie aufgespalten. Dadurch, dass die Chinesen alle dem gleichen Volk und der gleichen Zivilisation angehören, gab es keinen Konkurrenten, der China dazu gezwungen hätte, sich technisch weiterzuentwickeln. Zusätzlich sind die Regionen des chinesischen Flachlands durch große und lange Flüsse intensiv miteinander verbunden. China hat zwar schon vor Europa hochseefähige Schiffe gebaut, doch niemals fremde Länder kolonialisiert. Wozu auch? Die Chinesen hatten alles, was sie brauchten. In Europa sah das ganz anders aus. Der Kontinent besteht aus mehreren Halbinseln, die durch Gebirgszüge getrennt und nicht durch lange Flüsse miteinander verbunden sind. Aus diesem Grund haben sich in Europa verschiedene Nationen entwickelt, die miteinander konkurrierten. Die geografische Abgrenzung war stark genug, dass sich verschiedene Völker herausbildeten, aber dennoch so durchlässig, dass diese Völker immer miteinander Handel trieben und in Kontakt blieben. Die Folge war, dass Technologien entwickelt wurden, um den anderen Völkern voraus zu sein. Diese Technologien verbreiteten sich immer rasch über den Kontinent. Die ideale Voraussetzung für einen schnellen technischen Fortschritt. Blink Nummer 10. Die europäische Zivilisation dominiert heute die Welt, weil sie gute zivilisatorische Startbedingungen hatte. Unsere Erde ist ein ungerechter Ort. Menschen mit europäischen Wurzeln besitzen einen viel größeren Teil der Ressourcen und des Wohlstands als alle anderen. Das ist eine direkte Konsequenz daraus, dass unsere Vorfahren die geografisch besten Startbedingungen hatten. Die eurasischen Gesellschaften sind heute so bestimmend und erfolgreich, weil Europa und Asien die besten Voraussetzungen für die Nahrungsmittelproduktion bieten. Sie haben die größte Landmasse und verfügen über eine reiche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Die klimatischen Bedingungen für den Anbau von Feldfrüchten sind ideal und viele der hier heimischen Tierarten eignen sich hervorragend als Nutztiere. Daher entwickelte sich die Nahrungsmittelproduktion in Eurasien früher als irgendwo sonst auf der Welt und breitete sich schnell auf der idealen Ost-West-Achse des Kontinents aus, ohne auf unüberwindbare geografische Grenzen zu treffen. Die Nahrungsmittelproduktion und die technische Entwicklung nahmen Fahrt auf und beschleunigten sich schnell, da genau das richtige Mittelmaß an Isolierung und Konkurrenz herrschte. Dadurch vergrößerte sich Europas Vorsprung immer weiter und gipfelte schließlich in den Eroberungen der letzten 500 Jahre. Die anderen Kontinente hatten leider nicht so gute Startvoraussetzungen. Amerika hat zum Beispiel das Problem, nord-südlich ausgerichtet zu sein, sodass sich die Nahrungsmittelproduktion nicht so schnell ausbreiten konnte. Außerdem waren die dortigen Zivilisationen relativ isoliert. Ein Volk erfand das Rad, ein anderes die Schrift, doch diese Ideen wurden nie ausgetauscht. Ein Massenaussterben nach der letzten Eiszeit hatte außerdem dazu geführt, dass in Amerika recht wenige große Tiere lebten, die sich als Nutztiere eignen. Auch in Afrika gibt es wenige solcher Tierarten. Zusätzlich teilt die lebensfeindliche Sahara den Kontinent. Die Umwelt dieser Kontinente gab ihren Bewohnern keine Chance gegen die Überlegenheit der europäischen Eroberer. Blink Nummer 11. Rassistische Erklärungsversuche für die globale Ungleichheit sind falsch. Dass Wohlstand, Ressourcen und Macht global mehr als ungerecht verteilt sind, ist offensichtlich. Die europäische Zivilisation und ihre ehemaligen Kolonien sind Herr über den größten Teil der Ressourcen und der politischen und militärischen Macht. Ohne die Ursachen dafür zu kennen, sind viele Leute versucht, diesen Umstand dem Charakter der europäischen Menschen zuzuschreiben oder Intelligenz und Erfindergeist sogar auf biologische Kriterien zu beziehen. Solche Erklärungsansätze sind rassistisch und entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage. Tatsächlich ist die durchschnittliche Intelligenz in Jäger- und Sammlergesellschaften sogar höher. Das liegt daran, dass sie intelligent sein müssen, um zu überleben. Sobald Menschen in großen Städten leben, stellen Krankheiten die größte Gefahr dar. Dadurch verringert sich der evolutionäre Druck, intelligent zu sein. Stattdessen werden von der Evolution Resistenz und ein robustes Immunsystem gefördert. In der Stadt überlebt nicht derjenige, der gute Fallen stellt, verschiedene Nahrungsquellen findet und sich allgemein clever durchs Leben schlägt, sondern derjenige, der nicht an Cholera oder an einer anderen Krankheit stirbt. Rassistische Erklärungsversuche für die globale Ungleichheit sind falsch. Doch wer keine Alternative kennt, glaubt ihnen vielleicht trotzdem. Daher sollten wir uns bemühen, die Unterschiede und ihre Ursachen im Einzelnen genauer zu untersuchen und zu erforschen. Jedem Erklärungsversuch, der sich dabei auf die Biologie des Menschen stützt, müssen wir sofort die rote Karte zeigen. Indem wir mehr über die Ursachen der Ungleichheit und die Entwicklung von Zivilisationen herausfinden, drängen wir nicht nur den Rassismus zurück, sondern stoßen vielleicht auch auf wertvolle Hinweise, wie sich diese Ungleichheiten verringern lassen. Dazu ist allerdings ein etwas anderes Verständnis von Geschichte nötig als das heute verbreitete. Blink Nummer 12. Geschichte sollte eine wissenschaftliche Disziplin wie Biologie oder Ökologie sein. Wissenschaft sorgt dafür, dass wir unsere Welt besser verstehen, indem sie Hypothesen formuliert und testet. Eine Hypothese ist eine Annahme darüber, wie sich ein Objekt, eine Einheit oder deren Umwelt unter bestimmten Umständen verhalten wird. In Experimenten können Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden. Damit diese Experimente aussagekräftig sind, sollten sie kontrolliert und wiederholbar sein. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen herausfinden, ob Schmetterlinge rote Blumen lieber mögen als blaue. Für ein Experiment zu dieser Hypothese bräuchten wir rote und blaue Blumen, die gleich groß und gleich geformt sind und außerdem gleich riechen, um sicherzugehen, dass es wirklich die Farbe ist, die den Unterschied macht und nicht ein anderer Faktor. Das Experiment ist erst dann aussagekräftig, wenn wir es mehrmals mit dem gleichen Ergebnis wiederholt haben. Leider ist die Wissenschaft aber nicht in allen Bereichen so einfach und eindeutig. Die Ökologie und die Evolution sind zum Beispiel äußerst komplexe Bereiche, die wir nicht kontrollieren oder wiederholen können. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich enorm weit über Zeit und Raum ausdehnen. Wir können natürlich Experimente über kleine Teilbereiche durchführen, doch die meisten Erkenntnisse gewinnen wir hier aus Beobachtung und Vergleich. Manchmal bietet uns die Natur von sich aus kleine Labore, wie zum Beispiel die isolierten Galapagos-Inseln, aus denen wir viel über die Evolution lernen können. Dennoch handelt es sich dabei nie um kontrollierte Experimente und die Erkenntnisse daraus sind mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem sehen wir die Ökologie und die Evolution als wissenschaftliche Gebiete. Dieses Verständnis sollten wir auch auf die Geschichte, die immer zu den Geisteswissenschaften abgeschoben wird, ausdehnen. Hier können wir Trends und Entwicklungen über lange Zeiträume hinweg untersuchen und verstehen und vermutlich Lösungen für viele aktuelle Probleme finden. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Arm und Reich von Jared Diamond angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Die globale Ungleichheit lässt sich darauf zurückführen, dass die verschiedenen Weltregionen unterschiedlich gute Startvoraussetzungen für die zivilisatorische Entwicklung und den technischen Fortschritt bieten. Europa verfügt über ideale geografische Bedingungen sowie eine geeignete Pflanzen- und Tierwelt. Diese Faktoren führten dazu, dass sich die europäischen Gesellschaften schneller und erfolgreicher entwickelt haben als andere. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Arm und Reich als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.